Deutschlandfunk. Campus und Karriere. 67%
mehr Sitzenbleiber als vor Corona. Wir sprechen gleich über diese hohe Zahl. Und wir bleiben numerisch und ziehen eine Zwischenbilanz des 4+1-Projektes an Schulen in Sachsen-Anhalt. Außerdem lesen wir rein in eine Studie und fragen nach, was denken Konstanzer und Kiewer Studierende über den Krieg. Ich bin Thekla Jahn, schön, dass Sie dabei sind. Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung. Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht. In Deutschland steht das Recht auf Bildung nicht ausdrücklich im Grundgesetz, aber es ergibt sich aus dem Grundrecht von Kindern und Jugendlichen gegenüber dem Staat, durch schulische Bildung unterstützt und gefördert zu werden. Ergibt sich daraus nun ein Recht auf vollständigen Unterricht, auf Erteilung aller in der Stundentafel vorgesehenen Stunden? Einige Eltern in Thüringen wollten es genauer wissen, denn in ihren Augen fällt viel zu viel Unterricht aus. Sie zogen vor Gericht, doch das entschied, es gibt keinen Anspruch auf lehrplanmäßigen Unterricht. Henry Bernhard mit der ganzen Geschichte.
Lotta Lauer ist 13 Jahre alt und geht in die 8. Klasse des Perthes-Gymnasiums in Friedrichroda, einer Kleinstadt gelegen zwischen Gotha und dem Thüringer Wald. Lotta hat sich vor 3 Jahren bewusst für diese Schule entschieden.
In die Klasse bin ich gegangen wegen dem bilingualen Unterricht.
Das heißt konkret,
dass wir auch Geschichte auf Französisch haben und wenn wir das weiterführen, am Ende der 12. Klasse ein Zertifikat bekommen.
Seit der 7. Klasse hat Lotta die Hälfte des Geschichtsunterrichts auf Französisch erhalten. Ab der 9. würde sie sowohl Geschichte als auch Sachkunde in Französisch lernen.
Also bisher lief es eigentlich immer gut.
So haben wir im Oktober letzten Jahres berichtet. Denn da war es erstmal vorbei mit dem bilingualen Unterricht. Wegen Lehrermangels. Auch andere Fächer wie Chemie, Geografie und Physik fielen im großen Umfang aus. Lotta, ihre Mitschüler, aber auch viele Eltern sahen einen besonderen bilingualen Abschluss, das Exzellenzlevel Certilingua und überhaupt die Bildungsziele gefährdet. 12 Eltern klagten damals im Eilverfahren, darunter auch Lottas Eltern. Sie klagten auf Erteilung des vollen Unterrichts. Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hat nun die Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Weimar zurückgewiesen. Zwar bestehe neben der Schulpflicht auch der Verfassungsauftrag Bildung, jedoch
kann daraus kein Anspruch auf unverkürzten bzw. lehrplanmäßigen Unterricht abgeleitet werden.
Wenn es dem Schulträger trotz Bemühens an personellen Kapazitäten, sprich Lehrern, fehle, dann gäbe es auch keinen Anspruch auf vollen Unterricht, so das Gericht. Es bestehe der
Vorbehalt des tatsächlich Möglichen.
Das Gericht geht ausdrücklich darauf ein, dass nicht nur in Thüringen, sondern bundesweit akuter Lehrermangel herrsche.
Entsprechend dem allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass eine unmögliche Leistung nicht gefordert werden kann, könnte der Antragsgegner,
also der Freistaat Thüringen,
nicht nur aus rechtlichen, sondern auch aus tatsächlichen Gründen nicht zu Neueinstellungen verpflichtet werden, wenn solche aufgrund der aktuellen Bewerberlage nicht möglich sind.
Bei der so wörtlich Verwaltung des Mangels habe das Schulamt aber nichts ersichtlich falsch gemacht. Für Christian Lauer, Lottas Vater und einer der klagenden Eltern, ist das Urteil eine Enttäuschung.
Ja, wir waren ein bisschen geschockt, dass wir sozusagen beim Gericht nicht das richtige Gehör gefunden haben. Man gibt uns zwar indirekt recht, aber ja, man will der Behörde auch nicht zu nahe treten, habe ich das Gefühl. Generell waren wir alle natürlich enttäuscht, auch die Kinder.
Thüringens Bildungsminister Helmut Holter von den Linken ist wiederum gar nicht enttäuscht.
Das Urteil war für mich eine Erleichterung. In dem Sinne habe ich auch aufgeatmet, weil das Gericht ja eindeutig gesagt hat, ja, es gibt diesen verfassungsrechtlichen Anspruch, aber man muss immer schauen, was sind die konkreten Bedingungen und die Möglichkeiten, die das jeweilige Land, wie jetzt in dem Falle wir Thüringen haben, um den Unterricht auch abzusichern. Wir tun natürlich alles, um auch an diesem Gymnasium den Unterricht abzusichern.
In der Tat hat das zuständige Schulamt Westthüringen, kurz nachdem die Eltern die Klage eingereicht hatten, eine Lehrerin einer anderen Schule an das Perthes-Gymnasium in Friedrichroda abgeordnet. Nicht nur die Eltern wollen da nicht an einen Zufall glauben.
Also ich sag mal so im kleinen Schritt hat es vielleicht dann doch was gebracht, dass die Schule und die Klasse vielleicht auch ein bisschen im Fokus vom Schulamt stehen. und man natürlich da versucht, jetzt auch vielleicht die Bälle ein bisschen flach zu halten oder die Wogen ein bisschen zu glätten.
In zwei anderen Klassen, wo niemand geklagt hat, fällt der bilinguale Unterricht weiterhin aus. Das Oberverwaltungsgericht hatte allerdings auch klargestellt, dass die Schüler keinen Anspruch auf den bilingualen Abschluss, das Exzellenzlevel Certilingua, hätten, da es nicht zum schulischen Bildungsgang gehöre. Der erstmal erleichterte Bildungsminister Helmut Holter kann jedoch jede Kritik an der Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte verstehen.
Es ist alles aus der Sicht des Personalmanagements gemacht worden und Schulpolitik aus Sicht der Kinder hat nach meiner Auffassung wirklich zu wenig stattgefunden, sondern man hat das mehr so betrachtet, na, wie kriege ich das denn eigentlich mit dem vorhandenen Personal am besten hin? Aber was ist das Beste für das Kind? Das hat weniger eine Rolle gespielt.
Die klagenden Eltern wollen es bei dem Urteil belassen. Zu aussichtslos und zu langwierig wäre ihnen der weitere Rechtsweg.
Bleiben wir beim Lehrermangel, beim Unterrichtsausfall, dem Problem der Schulen bundesweit. In Sachsen-Anhalt sogar verschärft. 1000 Lehrkräfte fehlen dort und das wird einfach nicht besser. Aber die Landesregierung hat sich etwas überlegt. Letzten Sommer startete sie ein Modellprojekt, das für viel Medienwirbel gesorgt hat. Die 4-Tage-Woche an Schulen. Naja, nicht ganz konkret müsste es heißen, 4 Tage Schule und 1 Tag Projektarbeit. Seit einem halben Jahr nun wird die Idee an 12 Sekundarschulen ausprobiert. Sekundarschulen in Sachsen-Anhalt werden in anderen Bundesländern auch Hauptschulen genannt. Eine Schulform, die sowieso schon in der Krise ist und mit schwierigen Bedingungen und Personalnot zu kämpfen hat. Unser Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach hat eine Schule in Weißenfels besucht. Eine Schule, die teilweise auch Kinder mit Pflegestufe 2 Unterricht, die eigentlich auf eine Förderschule müssten. Bringt das 4+1-Projekt der Schule Entlastung?
Wir können Troja mit List erobern.
Was schlägst du vor?
Wir sollten ein Pferd aus Holz bauen, ein sehr, sehr großes Pferd. Die besten unserer Krieger verstecken sich dann im Bauch des Pferdes.
Die Sage vom trojanischen Pferd. 4 Schüler der 6b der Sekundarschule Weißenfels präsentieren ihr Werk. Nicht einfach nur Sprechtheater, sondern ein Licht- und Schattenschauspiel, was sie auf eine Kartonwand projizieren. Das ist das Ergebnis ihrer 10-wöchigen Projektarbeit, ihr Plus-1-Tag. 3 Stunden Projektzeit jeden Freitag statt hier und da mal 1 Stunde Deutsch. Am Ende kam die Schulnote 2 dabei herum und die 4 Schüler aus Weißenfels finden, es hat sich gelohnt.
Anstrengend, schwierig und es hat viel Spaß gemacht.
Ja, es hat Spaß gemacht, erstmal die Bühne und die Puppen so zu gestalten. Es war mal was Neues.
Ja, ich fand es eigentlich richtig cool und ich würde so ein Projekt gerne wieder machen.
Das ist nur ein Modul im Modellprojekt 4+1. 4 Tage Schule, 1 Tag die Woche Praxisunterricht. Die eigentliche Idee hinter dem Projekt, Unterricht neu zu organisieren mit mehr Praxis, damit die Lehrer mehr Zeit für den eigentlichen Fachunterricht haben. Doch weniger Aufwand hatte Deutschlehrerin Yvonne Dietrich mit der griechischen Sage am Ende nicht. 3 Wochenenden Vorbereitungszeit hat sie das gekostet.
Also ich kenne die Idee dieses Projekts und bin sehr skeptisch, ob das in der Realität so umsetzbar ist. Wenn man keine Lehrer hat, die sich da ins Zeug legen, wird da nichts Brauchbares als Ergebnis dastehen. Also heißt es ja, es ist mit mehr Arbeit verbunden. Und wenn man es nicht machen möchte, kann man dieses Projekt nicht machen.
Yvonne Dietrich hat sich reingehängt und ihre Schülerinnen und Schüler haben dabei ihre Lesekompetenz etwas verbessert. Schulleiter Waldemar Frühauf zieht ein gemischtes Zwischenfazit. Was gut klappe, sei die Berufsorientierung der Neunklässler. Denn die Projekttage sollen unter anderem dazu genutzt werden, um Betriebe kennenzulernen und Praktika zu machen. Was anders laufe als gedacht, die 8-Klässler sollten schon mal in einem technischen Ausbildungszentrum, also einem externen Bildungsträger, als Projekttag reinschnuppern.
Haben wir es nicht geschafft, weil uns das Budget fehlt und auch Manpower, das zu organisieren.
Dabei wäre praktische Arbeit im Schulgarten oder angeleitet an der Werkbank so wichtig, sagt der Schulleiter, was dann auch wieder das Lehrerkollegium entlasten würde. Nach einem halben Jahr 4+1-Projekt ist für Frühauf klar, es braucht nicht unbedingt mehr Lehrer, aber mehr pädagogisches Personal.
Ich denke, aber das ist nur meine persönliche Einschätzung, dass wir nicht drum herum kommen werden, in Sachsen-Anhalt in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren, uns Bildung außerhalb der Schule einzukaufen. Ja, weil der Fachmarkt für Lehrer ist ausgeschöpft.
Das Bildungsministerium in Magdeburg will die 4-Tage-Woche erst zum Ende des Schuljahres bewerten. Sprich, es bleibt unklar, ob Waldemar Frühauf die Kooperation mit einem externen Ausbildungszentrum in Zukunft bezahlen kann. Thomas Lippmann von der Linkspartei im Landtag fühlt sich bestätigt. Der Oppositionspolitiker hat von Anfang an kritisiert, dass die Landesregierung die Schulen mit dem Projekt allein lässt und es nicht ausfinanziert.
Die, die sich darum kümmern, reißen das jetzt mehr oder weniger aus dem Feuer. Aber als Billigvariante ist es untauglich. Als Billigvariante lässt es sich nicht verbreitern über diese 12 Schulen hinaus, sondern hier muss die entsprechende personelle und auch finanzielle Unterstützung organisiert werden. Und das ist die Aufgabe unmittelbar der nächsten Jahre.
Das Projekt 4+1, die 4-Tage-Woche mit einem zusätzlichen Projekttag geht im zweiten Schulhalbjahr in Weißenfels weiter. Das eigentliche Ziel des Projekts, Unterrichtszeit einzusparen, um mehr Fachunterricht zu ermöglichen, das sei noch nicht wirklich gelungen, so der Schulleiter. Aber das Projekt sei eine Investition in die Schüler, die sich allemal lohnt.
Corona hat den Schulunterricht massiv beeinflusst. 2020/21 gab es immer wieder Schulschließungen und Unterrichtsausfälle. Dass da so manches Kind, so mancher Jugendliche den Anschluss verloren hat, verwundert nicht. 2021 wurden deshalb die Versetzungsregeln geändert. Auf schriftlichen Antrag der Eltern hin konnten Schülerinnen und Schüler freiwillig sitzen bleiben. Das Statistische Bundesamt hat in dieser Woche nun veröffentlicht, wie viele im vergangenen Jahr eine Klassenstufe wiederholt haben, freiwillig oder weil sie nicht versetzt wurden. Und die Zahl ist hoch. 155.800 Schülerinnen und Schüler. Das sind 67% mehr als im Schuljahr zuvor. Wir wollen uns die Zahl einmal einordnen lassen von der Statistikerin Katharina Schüller. Frau Schüller, ist das eine Zahl, die uns erschrecken muss, oder ist sie im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren gar nicht so außergewöhnlich?
Nein, im Vergleich ist die Zahl von 156.000 gar nicht so hoch. In den letzten 5 Jahren vor Corona gab es jeweils zwischen 144.000 und 153.000 Wiederholer. Im Jahr 2010 herum, da waren es sogar noch deutlich mehr. Es nimmt zwar auch die Zahl der Schülerinnen und Schüler insgesamt etwas ab, aber trotzdem ist die Wiederholerquote von rund 2,4% kein riesiger Sprung. Sie liegt nur knapp über dem Durchschnitt der 5 Jahre vor Corona. Und an den G9 Gymnasien ist sie sogar niedriger, 15%. Es gibt eine Ausnahme, das sind die Grundschulen. Da sind tatsächlich 1/3 mehr Kinder durchgefallen als in diesem 5-Jahres-Durchschnitt vor Corona.
Wir sprechen ja oft darüber, dass Schulen schon jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Es gibt viel zu wenig Lehrer. Wenn mehr als 150.000 Schülerinnen und Schüler eine Klasse wiederholen, was bedeutet das für die Schulen und für die Klassengröße? Ist das nicht doch deutlich spürbar?
Im statistischen Durchschnitt ist das nicht spürbar. Das ist ein Kind auf 2 bis 3 Klassen. Und wenn ein Kind zum Wiederholen neu in eine Klasse kommt, dann verlässt häufig ja auch ein anderes Kind die Klasse. Das kann man jedenfalls auch im Durchschnitt so sagen, weil die Wiederholerquoten über die Jahrgangsstufen hinweg recht stabil bleiben. Eine Ausnahme ist das Gymnasium, und zwar im Abitur. Da ist die Durchfallquote spürbar höher als in den Schuljahren vorher. Das dürfte aber andere Gründe haben, dass eben eventuell in den Jahren vor dem Abi nachsichtiger beurteilt wird und dass es bei standardisierten Prüfungen dann eben nicht mehr geht.
Jetzt haben wir 16 unterschiedliche Bundesländer. Ist dort auch die Situation jeweils ganz unterschiedlich?
Ja, da gibt es eine große Bandbreite, gerade wenn man das wieder mit der Zeit vor Corona vergleicht. Da hatten 3 Bundesländer letztes Jahr eine über 50% höhere Wiederholerquote als im Jahr vor der Pandemie. Das waren Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings reden wir bei den ersten beiden Ländern von gut 2% Klassenwiederholern und in Mecklenburg-Vorpommern sind es immerhin 5%. Genauso gibt es aber Länder, wo anteilig im Vergleich zu vor Corona deutlich weniger Kinder eine Klasse wiederholt haben, in Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen und Thüringen. Da reden wir von knapp 10% bis über 30% weniger. Was man da sieht, ist, dass die Schwankungsbreite innerhalb Deutschlands viel höher ist als über die Zeit. Und das hat durchaus was mit Bildungsgerechtigkeit zu tun.
Jetzt haben Sie vorhin die Grundschulen angesprochen, dass dort deutlich mehr Kinder durchgefallen sind. Hier in Köln, wo das Funkhaus des Deutschlandfunks steht, konnten erstmals Grundschüler nicht an ihrer Wunschschule angenommen werden. Es hieß, das liege daran, dass rund 500 Kinder die erste Klasse wiederholen müssen. Kann so etwas tatsächlich der Grund sein, die große Zahl an Sitzenbleibern?
Also genaue Zahlen zu den Sitzen und Leibern in der ersten Klasse gibt's nicht. Man kann aber schätzen, normalerweise sind es ungefähr 100 bis 150 gewesen. 500 Kinder wären dann grob überschlagen ein Kind pro Klasse bei einer durchschnittlichen Klassenstärke von 23 bis 24 Kindern. Bei dieser Stärke sollten laut NRW-Schulgesetz ein weiteres Kind jeweils noch in eine Klasse reinpassen, jedenfalls auch wieder im Durchschnitt. Ich vermute, der Knackpunkt liegt woanders, nämlich bei der Frage, was ist denn die Wunschschule? Denn in Köln wird es, wie in jeder anderen Großstadt, auch beliebtere und weniger beliebte Schulen geben. Und es gibt dann halt nicht insgesamt ein Problem mit überfüllten Grundschulen, sondern mit einzelnen Schulen, die einen besonders guten oder schlechten Ruf haben.
Kommen wir von den Grundschulen zu den weiterführenden Schulen. Kann eine höhere Wiederholerquote dazu führen, dass zum Beispiel Fünftklässler abgelehnt werden an weiterführenden Schulen, weil Lehrpersonal fehlt und einfach zu viele Kinder in den Klassen sitzen?
Es gibt bestimmt immer Ausnahmen, aber es ist nicht die Regel, denn in die fünften Klassen in den weiterführenden Schulen haben in allen Schularten deutlich geringere Durchfallquoten als alle anderen Jahrgangsstufen, die sind im Schnitt nur halb so hoch. Es gibt aber an anderer Stelle ein viel größeres Problem. Letztes Jahr hat an den Hauptschulen in Deutschland fast jeder 10. Neuntklässler die Klasse wiederholt und das ist ein Drittel mehr als im Jahr 2016 mit steigender Tendenz. Und diese jungen Menschen, die echt Probleme haben, die übersehen wir gerade.
Wir haben jetzt über die Zahlen des Statistischen Bundesamtes gesprochen, aber wir haben gemerkt, Zahlen alleine sagen noch gar nichts aus. Man muss sie interpretieren können, so wie die Statistikerin Katharina Schüller das tut. Wie fällt Ihr Fazit aus?
Alles in allem zeigt sich in den Zahlen etwas, was wir eigentlich ja wissen, aber ungern ansprechen, nämlich das Homeschooling in der Pandemie hat vor allem die Kinder und Jugendlichen hart getroffen, die es eh schon schwer hatten. Also war Corona so eine Art Katalysator für Probleme, die zum Glück in Deutschland nicht sehr viele Menschen betreffen. Aber ich finde, für ein Land wie unseres sind es einfach zu viele.
Katharina Schüller, danke.
Ich danke.
Keine 3 Wochen noch, dann jährt sich der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und so wenig wie wohl die meisten hierzulande den Beginn erwartet hatten, so wenig zeichnet sich derzeit ein Ende ab. Wie denken ukrainische Studierende über den Krieg? Wie denken deutsche Studierende über den Krieg? Die Universität Konstanz und ihre Partnerhochschule in Kiew, die Taras-Schewtschenko-Universität, haben Fragen gestellt. Sie wollten auch wissen, was sie über die militärische Unterstützung der Ukraine denken und wie in ihren Augen der Krieg beendet werden könnte. Mehr als 2000 Studierende aus Deutschland und der Ukraine haben teilgenommen. Thomas Wagner ist nach Konstanz gefahren, hat in die Studie hineingelesen und mit Studierenden gesprochen.
Ein Besprechungsraum an der Universität Konstanz. Dort sitzen deutsche und ukrainische Studierende zusammen. Und ihnen ist eines gemeinsam, die Angst sitzt ihnen im Nacken. Die Angst vor dem Krieg.
Es ist hässlich, was passiert jetzt gleich in unserem Land. Viele haben Angst, zurück zur Ukraine zu kommen.
Das war Katastrophe für mich, für meine Familie. Das war unvorstellbar. Sterben, zu viel Blut.
Während Mariana Kopaczuk und Danielo Mativenko, zwei Gaststudierende aus der Ukraine, in ihrem Heimatland um Leib und Leben fürchten mussten, haben auch deutsche Studierende wie David Martin aus Konstanz Angst, allerdings aus ganz anderen Gründen.
Sowohl Inflation als auch die generell gestiegenen Preise in den wichtigsten Punkten für die Studis. Und wir sehen ja auch immer mehr Studis fallen eben unter die Armutsgrenze.
Und so ist die Angst vor den Kriegsfolgen eine Gemeinsamkeit, die ukrainische und deutsche Studierende teilen. So jedenfalls steht es in einer bislang einzigartigen Untersuchung.
Interessant war für uns natürlich auch zu sehen, wie deutsche und ukrainische Studierende die aktuelle Kriegssituation jeweils einschätzen, wie Unterschiede sind.
So Thomas Hinz, Professor für empirische Sozialforschung an der Uni Konstanz. Befragt wurden 1.194 Studierende der Taras Schewtschenko-Universität Kiew und 956 Studierende der Uni Konstanz. Mag auch die Angst vor dem Krieg eine Gemeinsamkeit sein, ein wesentlicher Unterschied zwischen ukrainischen und deutschen Befragten hat die Erhebung aber auch zutage gebracht.
In der Ukraine unter Studierenden gibt es eine stärkere Zustimmung zur autoritären Einstellung, zu Autoritarismus.
Das, so Thomas Hinz, lasse sich nur bei den ukrainischen, nicht aber bei den befragten deutschen Studierenden feststellen. So überraschend das Liebäugeln mit autoritären Strukturen auch sein mag, es gibt eine Erklärung. Valeria Sasonova ist Doktorandin aus Kiew und Co-Autorin der Konstanzer Studie.
First of all, it's dangerous situation.
Erstens einmal hängt das mit der gefährlichen Situation in unserem Land zusammen. Und zum Zweiten, in einer solchen Situation, das wissen wir aus mehreren Theorien, wünschen sich die Menschen aus ihrem Gefühl der Unsicherheit starke autoritäre Strukturen.
Strong authority.
Gleichwohl ordnen die ukrainischen Studierenden laut der Konstanzer Erhebung die Zustände in der Gesellschaft ihres Landes überwiegend kritisch ein. Sozialforscher Thomas Hinz.
Also in der Ukraine sind die Einschätzungen zur eigenen Gesellschaft deutlich kritischer, gerade wenn es auf die häufig diskutierten Aspekte auch der verbreiteten Korruption in einer Gesellschaft kommt.
Was die Unterstützung der Ukraine durch Deutschland angeht, herrscht wiederum weitgehend Einigkeit zwischen ukrainischen und deutschen Studierenden. Die Unterstützung völlig unzureichend, trotz umfangreicher Waffenlieferungen, so der Kommentar aus beiden Gruppen. Anastasia Dorinska aus Kiew, ebenfalls Gaststudentin in Konstanz, gibt allerdings zu bedenken:
Those answers wasn't formed by numbers.
Diese Antworten beruhen nicht auf Fakten, sondern auf Gefühlen und die sind stark beeinflusst von den sozialen Medien, aber auch von unseren Nachrichten in den Medien. Und in den ukrainischen Nachrichten hören wir, wenn es um deutsche Hilfe geht, immer das Gleiche. Es ist nicht genug, es könnte mehr sein, es dauert zu lange, alles schlecht. Ich weiß nicht, warum das so ist.
Schließlich die Frage, wie lässt sich der Krieg beenden? Kämpfen? Verhandeln? Professor Thomas Hinz.
Die Studierenden in der Ukraine plädieren sehr stark dafür, dass ein unmittelbarer Waffenstillstand hier ihnen überhaupt nichts bringt, sondern dass eben die Rückgewinnung der besetzten Gebiete im Vordergrund steht.
Also eher kämpfen, denn verhandeln.
Und das unterscheidet sich zu Deutschland, wo die Haltung der Studierenden eher so ist, dass hier der Waffenstillstand und dann Verhandlungen eher präferiert werden gegenüber dem Weiterkämpfen.
Ergebnisse einer Studie der Universität Konstanz und der Kiewer Partneruni. Umsonst ist nichts, auch nicht die Software ChatGPT, die mithilfe von KI die von Menschen geschriebenen Texte imitieren kann. Wir haben schon öfter hier berichtet. Nach der komplett kostenlosen Testphase soll es nun für $20 im Monat Zugang zur Software geben. Und das war's von Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn.